Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
...des Lukas Verlages, ein ja, unabhängiger geht's gar nicht, kann man sagen, ein Verlag, den es seit gut 20 Jahren gibt und inzwischen über knapp 500 Bücher publiziert haben, wirklich ein kleinerer, unabhängiger Verlag mit zwei Schwerpunkten. Das eine ist kulturgeschichtlich, kunstgeschichtlich viel und Regionalgeschichte, viel Brandenburg, zum Beispiel Thüringen und also so Regionalgeschichte. Und zum zweiten ein zeitgeschichtlicher Schwerpunkt. Und bei der Zeitgeschichte haben wir sehr viele Bücher, ich habe sie jetzt nicht gezählt, die sich insbesondere mit dem Zeit des Nationalsozialismus und der Diktaturen im 20. Jahrhundert befassen. Und da gibt es, haben wir eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, die in Berlin ansässig ist, und ja, publizieren gemeinsam viele Bücher. Das Buch, was wir heute vorstellen möchten, ist ebenfalls in Kooperation mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand entstanden. Die Herausgeberin des Bandes sitzt neben mir. Das ist Frau Christine Fischer-Defort. Sie ist in Hanau geboren. Sie ist Historikerin und, ich sag mal, Publizistin. Ja, aber sie Rundfunkfeature gemacht hat und Bücher publiziert hat und also sehr umtriebig war und ist. Und sie ist Vorsitzende des Vereins Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin. Sie hat schon vor einem Jahr, ziemlich genau um dieselbe Zeit, haben wir schon mal hier gesessen, haben ein erstes Buch, was im Lukas Verlag publiziert hat, hier vorgestellt. Das hieß Der Ring, Peter Rosenbaums Erinnerung aus einem nationalsozialistischen Gefängnis. Heute haben wir eine zweite Lebensgeschichte, Erinnerungen von Willy Engels, den Sie nicht kennen, den ich vorher nicht kannte, Kellner, Koch, Kommunist. Ich finde, es ist eine hochspannende Biografie oder also wirklich eine hochspannende Lebensgeschichte. Frau Fischer-Defort, wer war Willy Engels?
Das ist eine Frage, die kann man kurz oder lang beantworten. Kurz beantwortet ist es der Titel dieses Buches. Er war Kellner, Koch und Kommunist aus Berlin oder mit Lebensschwerpunkt in Berlin. Lange beantwortet wäre, müsste ich jetzt das ganze Buch vorlesen, weil es umfasst eben wirklich die Zeit von seiner Geburt bis fast zu seinem Tod. Und er war ein Mann, der aus kleinen Verhältnissen kam, Kommunist wurde, aber dann in der DDR eben auch zu hohen Funktionen aufgestiegen ist, aber zum Zeitpunkt, wo er seine Memoiren geschrieben hat, nämlich als er so Mitte 70 war, auch mit sehr viel Distanz sowohl zu der eigenen Rolle wie auch zu der Rolle der Kommunistischen Partei. Und das ist das, was ich finde, was dieses Buch eben auch sehr bewegend und spannend macht.
Ja,
er hat dieses Buch aufgeschrieben für seine beiden Söhne, das war nicht zur Veröffentlichung bestimmt, und ich lese nur den Titel vor, den er dem Buch selber gegeben hat. Das heißt, die Erlebnisse aus zwei Weltkriegen, dem Spanienkrieg in den internationalen Brigaden, aus 5 Konzentrationslagern sowie den 6 Gefängnissen der Hitler-Ära. Da schlägt er selber eben den Bogen dessen, was er in diesem Leben mitgemacht hat, durchgemacht hat, und der Titel schien uns ein bisschen zu lang, um es aufs Buch zu schreiben, aber da kriegt man einen Eindruck, worum es in diesem Buch geht.
Frau Fischer-Defort, wie ist denn dieser Lebensbericht zu Ihnen gekommen? Hören Sie mich?
Ja. Ja, ich lebe teilweise in Mecklenburg-Vorpommern, und mein Verein Aktives Museum hat vor einigen Jahren eine Ausstellung gemacht über Exil in Mexiko. Und ich habe mit einem meiner dortigen Freunde, habe ich das erzählt, dass wir uns gerade mit Exzellenten in Mexiko beschäftigen. Und dann sagte dieser Mann, du, mein Großvater, der sollte auch nach Mexiko. Und dann sage ich, was, dein Großvater sollte nach Mexiko? Ja, der war im Spanischen Bürgerkrieg. Und dann kriegte ich natürlich große Ohren. Der war im Spanischen Bürgerkrieg und dann kam für ihn auch das Angebot, als Emigrant zu flüchten nach Mexiko. Aber er hat sich nicht getraut, das zu machen. Und dann sage ich, was? Und erzähl. Und, weil ich hatte mich wirklich gerade auch mit dem Spanischen Bürgerkrieg viel beschäftigt. Und dann stellte sich raus, er sagt, du, der Opa hat seine Geschichte aufgeschrieben. Wenn dich das interessiert, komm doch mal vorbei. Und dann war ich am nächsten Wochenende da und dann stellte sich raus, es gab eine, ich glaube, 312-seitige handgeschriebene Memoiren dieses Großvaters Willy Engels, die er, wie er im Vorwort schreibt, eben wirklich nur für seine beiden Enkel eigentlich aufgeschrieben hatte, um ihnen zu vermitteln, was ihm in diesem ja fast Jahrhundertbericht, Jahrhundert seines Lebens widerfahren ist. Und und dann sagte Bernd Engels, sagte, du, wenn du willst, kannst du das mitnehmen, vielleicht kannst du in Berlin jemanden finden, der das veröffentlichen will. Und so kam dann die Kooperation mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und mit dem Lukas Verlag zustande. Ich habe diese 312 Seiten abgetippt und dann eben noch Recherchen angestellt in Berliner und anderen Archiven, um auch das zu überprüfen, was er alles erzählt hat oder zu ergänzen, noch mit Informationen, die man in den Archiven findet. Und so ist eben dieses Buch entstanden.
Ja, Sie haben natürlich nicht nur die Fußnoten geschrieben und diese Text abgetippt, sondern Sie haben auch eine 70-seitige Einführung oder die Lebensgeschichte nach heutigem Stand auch nacherzählt und ergänzt. Frau Fischer, dieser Lebensbericht deckt ja nicht nur die Erlebnisse aus zwei Weltkriegen, den Spanienkrieg ab und den Konzentrationslagern, sondern auch die Vorzeit, also die Politisierung in den 20er Jahren mit innerhalb der kommunistischen Grabenkämpfe, Fraktionskämpfe damals und auch die dann wirklich eine sehr interessante Einblick in die Nomenklatura der DDR und also des Aufstiegs und des, nicht des Falls, sondern des Ausstiegs eigentlich. Bevor wir oder Sie ein, zwei Passagen aus dem Buch lesen, welche, nennen Sie doch einfach mal vielleicht zwei oder drei Lebenssituationen oder Lebensstationen, die Sie als besonders eindrücklich oder originell oder ja, zeitgeschichtlich interessant und brisant empfinden?
Also wie gesagt, er ist von Beruf Kellner gewesen, kam Mitte der 20er Jahre nach Berlin, ist dann in die KPD eingetreten und hat Streiks organisiert in Berlin, wurde gesperrt, auf die schwarze Liste gesetzt der Gaststättenbetriebe in Berlin. Und die einzige Chance, noch überhaupt irgendwo einen Job zu bekommen, war dann die Kantine des Karl-Liebknecht-Hauses, wo er dann zwei Jahre gearbeitet hat. Und das wäre so eine der spannenden Konstellationen in seinem Leben, weil er dadurch natürlich viele der leitenden Funktionäre der KPD persönlich kennengelernt hat. Und auch dann auch einen Einblick gibt, so ein bisschen in die Debatten der Partei in den 20er Jahren. Das andere, es sind dann natürlich die Stationen KZ Sonnenburg, dann zwei Jahre Illegalität in Berlin, dann über Prag nach Spanien in den Spanischen Bürgerkrieg. Das ist ein relativ großes Kapitel zum Spanischen Bürgerkrieg, wo er auch eben nicht an der Front gekämpft hat, sondern in der Zensura Militar gesessen hat, also auch in der Leitungsebene der internationalen Brigaden. Dann seine Flucht aus Buchenwald, noch zwei Tage bevor das Konzentrationslager aufgelöst und die letzten Häftlinge auf den Todesmarsch geschickt wurden. Das wäre auch so eine spannende Geschichte.
Sachsenhausen,
Entschuldigung. Und dann eben seine Zeit in der DDR bei der NVA und bis zuletzt, also er ist wirklich dann sehr hoch für seine Verhältnisse, weil er kam aus ganz kleinen Verhältnissen, sehr hoch in der Hierarchie der Partei gestiegen, war Mitglied der zentralen Parteikontrollkommission in der DDR und hat aber da dann so viele Einblicke auch in die inneren Querelen und in die schlimmen Sachen, die innerhalb der SED passiert sind, bekommen, dass er zuletzt eben da doch mit einer großen Distanz mit der Partei und ihrer Geschichte umgegangen ist. Das wären so vielleicht so ein paar Punkte, die an seiner Biografie spannend sind.
Ja, dann möchte ich Sie bitten, vielleicht aus dem Buch ein paar Passagen vorzulesen, die so, ja, wo man einen Eindruck gewinnen kann in die Art des Schreibens und vielleicht besonders interessante Geschichten illustrieren.
Ja, soll ich ja vielleicht diese eine Passage über die parteiinternen Debatten oder über die Situation als kommunistischer Kellner in Berlin. Da schreibt er, in keinem der großen Cafés oder Hotels um den Zoo herum hatten wir genügend Genossen, dass wir dort eine eigene Zelle für den Betrieb hätten gründen können. Aber alle 2 oder 3 Monate im Jahr kamen die Genossinnen und Genossen aus dem Gastwirtsgewerbe Berlin zentral zusammen. Hier referierte Genosse Merker, das Mitglied des Zentralkomitees, und gab uns Richtlinien für die weitere Arbeit. Es war für mich, der ich religiös erzogen war, also er kam aus einer katholischen Familie, kein einfacher Weg, sich vom kleinbürgerlichen Denken zum klassenbewussten Menschen zu entwickeln. Als in Berlin-Charlottenburg eine Kreisdelegiertenkonferenz der KPD stattfand, wurde ich als gewählter Delegierter dorthin geschickt. Zu dieser Zeit, 1927, gab es in der KPD 2 Strömungen. Eine, die die Linie des Zentralkomitees vertrat, und eine oppositionelle Gruppe. Ich war für die Linie des Zentralkomitees gewählt worden, jedoch war ich auf dieser Kreisdelegiertenkonferenz von den Ausführungen der Opposition so begeistert, dass ich bei der Abstimmung, der heftige Auseinandersetzungen vorausgegangen war, für die Opposition stimmte. Es wurde daraufhin eine Sitzung unserer Parteigruppe einberufen, in der Referent und Co-Referent als Vertreter bei der Strömung das Wort erhielten. Erst nach 3-stündiger Diskussion hatte ich eingesehen, dass die Linie des Zentralkomitees richtig sei, und ich revidierte meine vorherige Überzeugung. Ich will damit aufzeigen, dass zu dieser Zeit die Auseinandersetzungen ganz in der Partei ganz anders verliefen als heute. Es wurde mit Rede und Gegenrede um die Wahrheit gerungen. Ohne dies ging zu jener Zeit keine Parteiversammlung zu Ende. Und er schließt damit, dass er sagt, wie wäre es doch, wenn es heute, also zu der Zeit, als er das niedergeschrieben hat in den 70er Jahren, wie gut wäre es doch für die Partei, wenn wir heute auch so lebendige Debatten über den richtigen Weg und die politische Linie der Partei führen würden.
Ich müsste vielleicht ergänzen nochmal, dieses Manuskript ist nicht damals, er hat es aufgeschrieben, aber es ist nicht im Parteiarchiv gelandet, sondern er hat es quasi wirklich für den privaten Gebrauch geschrieben, und daher gibt es einen sehr unorthodoxen, freien Zugang auf seine eigene Geschichte. Es ist keine offizielle Geschichtsschreibung, und das macht, finde ich, den besonderen Wert aus, dass er mit dieser Offenheit eben auch sich nachträglich auch positioniert über sein Leben.
Ja. Und es wäre auch, also selbst wenn er das jetzt ins Parteiarchiv gegeben hätte, es wäre wahrscheinlich zu DDR-Zeiten nicht gedruckt worden, weil das eben immer wieder die Geschichte kritisch reflektiert.
Ja, Sie dürfen weiterlesen.
Wie viel Zeit haben wir noch?
Wir sind bei der Hälfte erst.
Ja, vielleicht dann machen wir noch da weiter mit der, was ich eben schon sagte, mit der Kantine des Zentralkomitees, Rosa-Luxemburg-Platz, das Gebäude gibt es ja noch immer. In der Kantine des Karl-Liebknecht-Hauses lernte ich nun fast alle führenden Genossen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei kennen. Damals war ihr Leben so, wie es in den Kantinen oder Speisesälen in den Betrieben üblich war. Auch die Drucker und Mitarbeiter der Roten Fahne nahmen hier ihre Mahlzeit ein. Denn die Rote Fahne wurde im Karl-Liebknecht-Haus gedruckt. An ungedeckten hölzernen Tischen wurde gegessen, und eine Speisekarte gab es nicht, da es meist nur ein Gericht mit kleinem Nachtisch gab. Ob Ernst Thälmann, Walter Ulbricht, der Rotfrontkämpferbund, Funktionär Willi Leo oder Arthur Gohlke, der Wirtschaftsleiter des KL-Hauses war, alle nahmen hier dieselbe Mahlzeit ein. Ich erhielt einen Tariflohn und Verpflegung. Natürlich mussten im Parteihaus auch ein Vertrauensmann der Kantine gewählt werden. Dazu hatten die Kolleginnen und Kollegen mich gewählt. Wir waren zwei Kellner, aber zahlreicher war das Küchenpersonal, selbstverständlich alles KPD-Mitglieder. Mein Kollege Georg, Genosse Theo Griese, hatte mit dem Pächter der Kantine Auseinandersetzungen, die fast in Tätlichkeiten ausartete. Das ganze Personal der Kantine war so empört über das Verhalten des Kantinenpächters, dass wir die Arbeit niederlegten und streikten, bis der Konflikt am nächsten Tag beendet war. Die Drucker und Setzer der Roten Fahne gaben uns recht, dass wir so gehandelt hatten. Wenn ich mir heute vorstelle, Streik im Kantinenpersonal im Haus des Zentralkomitees der Partei, das hätte es heute nie gegeben.
Ja. Wollen Sie vielleicht, also Sie können ja aussuchen, was Sie wollen, aber wenn ich Wünsche anmelde, also mich würde interessieren, wie er aus Frankreich wieder nach Deutschland, in das faschistische okay. Deutschland zurückkam, weil er war in Frankreich interniert nach dem Spanienkrieg und ist dann nach Deutschland zurückgegangen, wo er in die KZs, also in eine KZ-Laufbahn dann sozusagen nochmal hatte.
Ja. Muss ich gucken, ob ich das zum Lesen finde, ansonsten würde ich es einfach erzählen. Also er war, wenn Sie mit dem spanischen Bürgerkrieg sich mal beschäftigt haben, wissen, dass die nach der Niederlage der Spanischen Republik die Mitglieder der internationalen Brigaden dann über die Grenze nach Südfrankreich geflüchtet sind und dort in zwei großen Lagern interniert waren. Und auch Willy Engels, der eben bis zuletzt dann in Spanien war, gehörte zu denen, die dann in Le Vernet oder und später in Gurs waren. Und es gab auch innerhalb der Lager eine kommunistische Parteigruppe und es wurde dann bekannt gegeben, dass es die deutsche Regierung die Chance eröffnet, dass Leute, die sich zur Arbeit melden in Deutschland, auch nach Deutschland zurückkehren können. Und die Parteigruppe hat dann gesagt, du Willi, du bist doch so geschickt und kennst dich mit vielen Sprachen aus und du musst das mal ausprobieren, ob das eine Finte ist oder ob das wirklich, ob die Deutschen das wirklich ernst meinen. Und dann hat er gesagt, mein Gott, ich war schon in mehreren Gefängnissen und in Sonnenburg im KZ. Ich habe jetzt keine Lust dafür, das mein Leben aufs Spiel zu setzen. Aber er hat dann, und er sagt, im Nachhinein kann man das nur durch den Lagerkoller erklären, in dem sich alle da befunden haben, hat er gesagt, okay, ich mache das mit einem zweiten Kumpel zusammen. Wir werden uns bei den Deutschen melden und werden sehen, was dann passiert. Und es war natürlich klar, in dem Moment, wo die dann sie kriegten irgendwelche deutsche Papiere, wo sie in Straßburg dann über die Grenze gekommen sind, stand die Gestapo da und hat sie verhaftet. Und das ist so einer der Punkte, wo er auch dann eben im Rückblickend drüber reflektiert, wie konnte das eigentlich überhaupt passieren, dass man das gemacht hat, und dass ich so blöde war oder so gutgläubig war, auch in meinem Verhältnis zur Partei, dass ich mich darauf eingelassen habe. Und es sind eben auf diese Weise sind dann auch also mehrere Leute noch den ähnlichen Weg gegangen und eben auch dann totgeschlagen worden oder wie Willy Engels, also der wurde gefangen genommen, saß dann in Berlin im Gefängnis, kriegte einen Prozess noch wegen Widerstandstätigkeit, Illegalität, in der Illegalität 1934, wurde zu anderthalb Jahren Zuchthaus verurteilt und danach eben nicht wie er gehofft hatte freigelassen, sondern am letzten Hafttag dann nach Sachsenhausen gebracht und war da dann bis zum Mai 1945.
Ja. Finden Sie die Stelle, wo er aus Sachsenhausen fliehen kann?
Ja, das finde ich bestimmt. Hatte ich doch einen Kleber rein. Ja. Und da muss man voraus vielleicht noch sagen, es gab ja auch in den Lagern Hilfsorganisationen oder auch eine illegale Lagerleitung der KPD und er hatte Freunde noch aus den 20er Jahren, die im Laufe seines Lebens immer wieder auch an Schnittstellen seines Lebens auftauchten und ihm dann auch geholfen haben. Also er kriegte dann deshalb auch die Berufsbezeichnung Koch. Er kriegte eine Stelle in der Lagerküche. was ihm sicher das Leben gerettet hat, was er aber auch dazu benutzt hat, dann noch von den Essensresten, die es in der Küche gab, immer noch einen kleinen Kreis von Mithäftlingen, denen es sehr schlecht ging, dann heimlich noch mit Essen zu versorgen. Und er plante eben dann seine Flucht, als es so war, als man schon die Truppen kommen hörte und klar war, dass die Deutschen möglicherweise noch ein Massaker unter den Häftlingen anrichten werden oder eben sie auf den Todesmarsch schicken, hatte er geplant zu fliehen und meinte, er braucht dazu einen offiziellen Entlassungsschein, falls er irgendwie aufgegriffen werden würde, um zu zeigen, dass er nicht geflohen ist. Und dann stellt er eben die Frage, wie kam ich zu diesem Entlassungsschein? Im Lager Sachsenhausen mussten wir alle, auch das Küchenkommando, um 6 Uhr früh auf dem Appellplatz antreten. Jeder Blockälteste hatte beim Rapportführer die Anzahl der Häftlinge bzw. Kommandos zu melden, die angetreten waren. Das heißt, einschließlich Küche, Krankenstube, Wäschekommando, Heizungskommando und die vielen anderen Kommandos, die es noch gab. Die Rapportführer meldeten die Zahl der Häftlinge dem SS-Führer, der dafür verantwortlich zeichnete. Mit diesem Rapport, also der schriftlichen Anzahl der Häftlinge, musste ein Häftling zum Kommandoturm laufen und dies beim Lagerführer abgeben. Bis ein Häftling mit der Bestätigung des Kommandanten zurückkam, standen wir Häftlinge bei jedem Wetter auf dem Appellplatz, ohne uns rühren zu dürfen. Das wiederholte sich so an jedem Tag. Und dann hieß es Kommando abtreten. Der Häftling, der jeden Tag zum Turm laufen musste, war ein Düsseldorfer Genosse mit rotem Winkel. Mit ihm hatte ich mich im Lager Sachsenhausen angefreundet. Er war es, der mir mitteilte, dass er schon öfter im Raum des Lagerkommandanten morgens betreten habe, wo er über 5 Minuten allein im Raum war, ehe der Lagerführer hereintrat und den Rapport unterschrieb. Dabei teilte er mir unter anderem mit, dass die Entlassungsscheine auf dem Bürotisch des Lagerführers liegen. Ich sagte dann meinem Düsseldorfer Freund, dass so ein Entlassungspapier doch in einer Situation, die man nicht voraussehen könnte, ein wichtiges Dokument sein könnte. Besonders jetzt, wo man nicht wisse, was die Nazis morgen oder übermorgen mit uns vorhätten. Und er wisse, so wie ich, dass die SS-Führung schon Sonderkommandos aufgestellt hatte. Und dann fragte ich ihn direkt, ob er mir einen solchen Entlassungsschein besorgen könnte, ohne ihm zu sagen, dass ich bereits meinen Fluchtplan gefasst hatte. Er meinte, dass dies ein gefährliches Unternehmen sei, aber er wolle sehen, ob es sich machen lasse. 2 Tage darauf hatte ich den Entlassungsschein. Jedoch musste dieser noch getippt werden und der falsche Name eingesetzt und unterschrieben werden. In der Küche mussten täglich die Anzahl der Kalt- und Warmverpflegungen auf einer Schreibmaschine getippt werden. Das besorgten auch 2 Häftlinge, politische. Der eine war ein Genosse aus Köln am Rhein, meiner Heimatstadt. Er schrieb mir den Schein aus, wie im Original. Ich selbst habe den Entlassungsschein mit dem Namen Keitel unterschrieben. Jedoch der Kommandant hieß nicht Keitel, sondern Keindl. Aber ich war des Glaubens, dass er Keitel hieß. Heute weiß ich, dass Keitel ein faschistischer General der Wehrmacht war. Sicherlich hatten viele in Sachsenhausen ihn deshalb auch den Kommandanten auch Keitel genannt. Wenn ich jetzt zurückdenke, wo ich 77 Jahre auf dem Buckel habe, was ich meinem Düsseldorfer Genossen zugemutet habe und darüber nachdenke, so ist das nur zu verstehen, dass wir in diesen Tagen, besonders wir Politischen, mit einer Liquidierung rechneten.
Ja,
vielleicht erzähle ich, in 3 Sätzen, wie die Flucht weiterging, oder sollen wir Fragen stellen?
Wir müssen kollegialerweise, weil ja die nächsten Verlage auch schon anstehen, leider schon fast zum Ende kommen. Sie sehen oder Sie hören, es ist zwar ein Willy Engels war jemand, der sozusagen nie zum Ruhm gelangt ist, und gleichwohl ist seine Geschichte, die er erzählt, eine Jahrhundertgeschichte. Es gibt viele, viele Geschichten, die alle noch gehoben werden können und müssen. Aber ich bin sehr froh, dass wir seiner Geschichte kulminiert wirklich sehr viel des 20. Jahrhunderts in einer Figur, die gerade dadurch interessant ist, weil sie nicht durchgekaut ist, in Filmen, in allen möglichen anderen Biografien. Für mich hochspannend wäre auch, das ist leider jetzt zu kurz gekommen, ist seine DDR-Karriere, wo er dann die auch wirklich abbricht, weil er unzufrieden ist mit der Kaderwelt. Vielleicht können Sie 2, 3 Worte noch dazu sagen und dann müssen wir auch schon abbrechen und ich kann Sie nur auf das Buch verweisen. Wir müssen kollegial sein.
Ja, ich hatte vorhin ja schon gesagt, er ist dann wirklich bis in die zentrale Parteikontrollkommission aufgestiegen und war aber dann von dem, was er dort mitbekommen hat, das war Mitte, Ende der 50er Jahre, wo es um die Rehabilitierung der in der Sowjetunion ermordeten Kommunisten ging, war er dann relativ verbittert. Und das widerspiegelt sich zum Beispiel in der Stasi-Akte von ihm, die ich natürlich auch bei den Recherchen eingesehen habe. Da gibt es Beschreibungen von mehreren Versuchen, ihn anzuwerben als IM, die er auf wunderbare Weise immer unterlaufen hat, indem er zum Beispiel seinen Vorgesetzten darüber informiert hatte, dass er angeworben werden sollte und sagte, da müssen Sie Verständnis dafür haben, ich musste meinen Vorgesetzten informieren. Und damit war natürlich die ganze Konspirativität seines Jobs irgendwie flöten gegangen. Also er hat sich da sehr geschickt diesen Versuchen widersetzt. Und am Ende von dieser Akte, wo es um seine Anwerbung geht, gibt es dann auch noch einen Teil, wo er Opfer ist oder wo es um ihn geht als jemand, der von der Stasi beobachtet wurde und wo sich dann Berichte fanden, dass er sich geweigert hat, an den Volkskammerwahlen teilzunehmen. Und das dann endet, dieser Bericht endet mit dem Satz, dieses ist einem staatsfeindlichen Unternehmen gleichzusetzen. Und mit dieser Verbitterung hat er eben auch schlussendlich dieses Buch dann geschrieben. Und das, denke ich auch, das macht es eben auch so wertvoll.
Ja, ich danke Frau Fischer-Defoy. Ich danke Ihnen für Ihre anhaltende Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen eine gute Messe. Wir unseren Stand finden Sie in der Reihe H weiter vorne. Wir haben 18 Uhr in der runden Ecke noch eine Buchvorstellung für den einen oder anderen, der den Weg hinführt, Informationen gerne am Stand. Und ja, schönen Dank und schönen Tag.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.